preist dem Herrn. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Als ich hierher fuhr heute Morgen, habe ich gesehen, die Straßen sind leer und so weiter. Da habe ich mich gefragt, wo sind die Menschen? Haben die kein Verlangen nach Wort Gottes? Gehen sie nicht in die Kirche? Und dergleichen habe ich meine Gedanken gemacht. Ich werde darüber ein paar Gedanken mir machen und auch in der Predigt hier was sagen. Aber zuerst einmal, ich denke nur an die Kerze. Die Kerze brennt bei uns. Der Heiland ist hier, wo Jesus sagt, wo 230 versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also wir leben in einer Neuzeit. Wir leben eigentlich, und ich habe gestern, mir ist gestern so groß geworden, wir sind im Dritten Weltkrieg. Wenn überall die ganze Welt, die ganze Erde, in Kongo, in Afrika ist es ganz schlimm, habe ich gehört. Und dann überall in so vielen Ländern, in Israel, darfst du das nicht mehr machen und darfst nicht mehr rausgehen. Kaffee sind zu. Ja, es ist wie im Krieg. Aber Lob und Dank, wir versammeln uns in Jesu Namen hier und wir preisen den Herrn und wir rühmen den Herrn und wir nützen die Zeit und kaufen die Zeit aus, um Gott zu loben und zu preisen und den Namen des Herrn zu verkündigen. Ich möchte in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit, Menschen einfach ermutigen, einfach ja nach vorne zu schauen. Es wird nicht besser, aber wir werden weiterleben. Die Erde geht weiter, egal was auf dieser Erde passiert. Die Erde dreht sich und es wird nicht aufhören, hat Gott gesagt, Sonne und Tag und Nacht, und es wird nicht aufhören, Saat und Ernte. Es wird immer weitergehen, nur natürlich wie. Natürlich wie und wo. So, ich möchte dir Mut machen, lieber Bruder, liebe Schwester, verliere nicht den Mut. Dein Mut und deine Hoffnung ist es, was dich am Leben hält, und das gibt dir Kraft. Der Teufel möchte erreichen, dass du verzagst, dass du mutlos wirst, dass du nicht mehr Gottes Wort liest und du sagst, wo ist Gott? Warum hilft er nicht? Warum greift er nicht ein? Ich werde dir schon sagen, warum er das nicht macht. Und er hat die Welt den Menschen überlassen. Und der Mensch kann mit dieser Welt machen, was er will. Du sagst, ja bitte, doch, macht euch die Erde untertan, füllt die Erde und so weiter. Oder verwüstet die Erde, das ist euer Problem. Gott hat die Erde dem Menschen gegeben und der Mensch entscheidet, was er daraus macht. Die Gottesdienste sind fast auf der ganzen Welt geschlossen. Sowas hat es noch nie gegeben in der Menschheitsgeschichte. Nicht einmal unter Stalin und nicht einmal unter Mao Zedong. Da gab es immer noch im Untergrund Versammlungen und Christen haben sich versammelt. Aber hier jetzt im Augenblick nur noch am Internet. So etwas hat es noch nie gegeben, was wir jetzt im Augenblick durchleben und durchmachen. Wir sind im Dritten Weltkrieg. Einfach, das proklamiere ich, es ist ein biologischer Krieg, wer auch immer das inszeniert hat und von wem das auch kommt. Und dieser Krieg ist anders als alle vorhergehenden Kriege. Wir haben verschiedene Kriege gehabt, aber dieser Feind ist ein unsichtbarer Feind. Heutzutage, dieser Virus, diese Pandemie ist etwas Unsichtbares von irgendjemand erfunden. Und meine Bibel sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen, die in den Köpfen der Leute herrschen. Und was einmal in den Köpfen fest ist, sondern was du immer wieder hörst und hörst und hörst und hörst, das glaubst du am Schluss und das bist du auch am Schluss. Leute werden krank durch die ganzen Massenmedien, die werden krank gemacht. So, das ist ein psychologischer Krieg, eine psychologische Kriegsführung. Wir kämpfen mit Viren, die irgendwo freigesetzt worden sind, ob sie jetzt in China sind oder wo auch immer. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken machen. Es ist ein Krieg gegen die Angst. Ein Krieg gegen die Angst. Schon immer, der Mensch hat Angst gehabt vor Dingen, was kommt. In der Bibel heißt es, es werden Zeichen geschehen, nicht nur am Himmel und so weiter, sondern Zeichen überall geschehen und die Menschen werden sich fragen, was soll das? Was soll das? Wofür das hin? Jesus hat in Matthäus 24 gesagt, ihr werdet Kriegsgeschrei hören, ihr werdet Hungersnöte sehen und erleben und ihr werdet Seuchen erleben. Und wir erleben jetzt eine Seuche. Das ist die dritte Phase. Also zuerst war Krieg, dann war Hungersnot und jetzt Seuchen. Und dieser Reiter, diese Pest, reitet durch die Lande und grassiert einfach. Ja, es ist traurig. Es ist traurig, was hier in dieser Welt angestellt worden ist. Es ist ein Krieg gegen einen Dämon, gegen einen Geist. Geistlose Menschen haben dazu keine kampffähigen Waffen. Sie können nicht mit Geistern ankämpfen. Nur geistliche Menschen können Geister bannen, können Geister beschwören. Nur geistlich eingestellte Menschen können einfach sagen, nein, das nehme ich nicht an, was ihr da verzapft. Wenn Gott den Teufel mal loslässt, dann kriegt der Teufel selbst Angst vor sich selber. So erleben wir das buchstäblich. Geistlose Menschen sind hilflos, sind geliefert. Sie haben niemanden, dem sie vertrauen können, an dem sie sich halten könnten. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und das ist, was wir hier haben. Es ist nicht nur Aberglaube, sondern es ist Unglaube, es ist Zweifel. Und wenn du den Glauben an Gott verlierst, verlierst du alles. Gib Gott auf und dann bist du ein verlorener Mensch. Gott ist dabei, die Erde zu erneuern, auf der anderen Seite. Auch das nützt Gott, denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Ja, zuerst kommt Winter und dann kommt Frühling und jetzt sprießt alles und jetzt fängt an zu blühen und zu grünen. Gott ist dabei, das Ganze durcheinander zu ordnen auf seine Art und Weise. Meine Bibel sagt, Gott wird die Erde reinigen von denen, die die Erde verderbten. Und da sind einige, die die Erde verderbten. Das sind nicht nur die Politiker, sondern das sind die Konzerne, das sind ja die geldgierigen Menschen, die einfach nur Profit, Profit und Profit wollten. Wenn Gott wirkt, lässt er zuerst einmal Verwirrung entstehen. So war es in Ägypten beim Auszug der Kinder Israel, so war es beim Einzug der Kinder Israel in Kanaan. Die haben das Land freiwillig verlassen, die sind einfach abgehauen, die Kanaaniter in die Türkei, diese Hethiter und wie sie alle geheißen haben, aus Panik, aus Angst. Wenn ich die Hure Rahab lese da im Josua-Buch und so weiter, die haben Angst und wir fürchten uns, wir haben gehört, was der Herr dort und dort getan hat und jetzt kommt es uns und wir wollen das uns nicht gefallen lassen, am liebsten hauen wir da ab. Aber wo willst du heute abhauen? Wo willst du heute von dieser Pandemie abhauen? Du wirst überall erwischt. Weltweit gibt es keine öffentlichen Versammlungen mehr, keine Moschee, keine Kirche, keine Synagoge, kein öffentliches Gebet. Schrecklich. Keine Andacht. Satan kämpft um diesen Planeten Erde. Leute, das ist nichts anderes. Satan kämpft um diese Welt. Er möchte die Herrschaft über diese Welt bekommen. Und es scheint, so wie es jetzt äußerlich aussieht, es scheint, dass er triumphieren würde. Und dass er den Sieg behält. Ja, alle Regierungen fügen sich. Auch die, die es nicht geglaubt haben und es nicht wahrhaben wollten, die werden auch das tun. Und ganz besonders unser Trump. Am Anfang hat er das alles geleugnet, nicht für wahr gehalten und es wurde ihm aufdiktiert. Und jetzt haben sie bald mehr Tote, als die Chinesen es hier hatten. So, wir müssen lernen, hier jetzt den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Aber nicht wie die Ungarn. Die Ungarn kaufen jetzt Waffen wie die Wilden. Die wollen jetzt auf die Barrikaden gehen. Ja, lehn dich nicht so sehr unnötig auf gegen diese Sache. Du kannst nicht mit äußeren Waffen einen Virus besiegen. Du kannst nur im Kopf besiegen und Sieg und Niederlage entscheiden wir im Kopf. Glück und Unglück entscheiden wir im Kopf. Glück und Gesundheit und Krankheit entscheidet sich im Kopf. Also, und wer heute sich auflehnt, der wird wie in China erschossen auf offener Straße. Die Gesetze werden vorbereitet, dass wer rausgeht, der wird gleich saftig bestraft. Wir wollen mal sehen, wie lange die ganze Unfreiheit gehen wird und die Wissenschaftler, die Ärzte, die Mediziner prophezeien, das wird bis zum Juli, Juni und vielleicht sogar bis zum Herbst und vielleicht so bis zum nächsten Frühjahr gehen. Verstehst du? Wer hält das durch? Wer kann das durchhalten? Willst du so lange auf Gottesdienst verzichten? Bis Juli, bis nach Pfingsten, bis im Herbst irgendwann, bis man endlich frei gibt. Jetzt dürft ihr endlich mal in die Versammlung gehen. Viele fügen sich diesen Diktaten des Staates, aber ich möchte dir Mut machen, sei es so wie Daniel, der hat sein Fenster aufgemacht, hat Gott gelobt und gepriesen und so weiter und er ließ sich von den Leuten nicht aufhalten. Auch das war eine Quarantäne, eine Form der Quarantäne. Von niemand anderen was zu bitten, also nur von Kaiser, also nur von der Regierung, nur von der Obrigkeit. Aber Daniel, obwohl er selbst ein Ministerpräsident war, hat er sich nicht gefügt, er hat gesagt, nein, meinen Gott lass ich mir nicht nehmen, meinen Glauben lass ich mir nicht nehmen. Und deshalb, das was in deinem Herzen ist, das behalte einfach ganz fest. Verzichte nicht auf den Gottesdienst, verzichte nicht auf Gebet, verzichte nicht auf die Andacht, verzichte nicht, dass du einfach mit dem Vater im Himmel sprichst und du kannst mit diesem Vater im Himmel an jedem Ort, auf jedem Stück Erde sprechen, egal wo du bist, in welcher Situation du bist, im Liegens, im Stehens, im Kniens oder Sitzens. Ich habe diese Tage mit jemand, oder jemand hat mir geschrieben, hat gesagt, ja, weißt du, die Leute sind sowieso nicht in die Kirche gegangen und es macht uns gar nichts aus, wenn die Kirche verboten wird und Gottesdienst verboten wird. Ja, das sind die Ungläubigen. Aber auch die Ungläubigen wachen langsam aus, auf was alles verboten wird. Vielen macht es nicht aus. Ja, und sie wissen sowieso nicht mehr, was Glaube, was Religion ist. Sie haben keinen Kontakt, keine Beziehung zu irgendeiner Gottheit. Egal, aber die Moslems, Die Moslems lassen sich das nicht nehmen, das Gebet für immer zu verbieten. Pass auf, was da passiert. Wir werden bald einen Kriegszustand live haben, nicht nur im Geist oder hier, der dritte Weltkrieg, wie ich das propagiere, mit dem Virus hier. Du kannst nicht auf Leben lang deinen Gottesdienst verzichten oder wie jetzt manche Gemeinden machen, im Livestream, im Fernsehen und so weiter oder am Computer und die Kirchen sind leer. Die Pastoren predigen vor einer leeren Kirche. Und das kannst du nicht machen. Gott hat uns Gott sei Dank schon gezeigt, ja, wir sollen eine Predigtkirche beginnen. Und vor Jahren haben wir das angefangen hier in Berlin, Ollenhauer Straße. Einfach das Wort Gottes predigen. Ob da jemand kommt oder nicht kommt, ob jemand da ist oder nicht da ist. Wir predigen und wir stellen die Predigten im Internet und die werden tausendfach gehört. Ja, und es wird bald verboten sein, auch das zu tun. Und ich erlebe es immer wieder, sobald du irgendwie eine Wahrheit sagst, da wirst du gleich blockiert, da wirst du gleich angeschrieben oder angefragt, stehen sie auch dazu? Ich möchte einfach diese alten Pilgerpsalmen einfach aufgreifen. Diese alten Pilgerpsalmen waren so, da kamen die Israeliten aus der Gefangenschaft, aus Babylon, einmal oder zweimal im Jahr zu einer Wallfahrt nach Jerusalem und dann sangen sie, sehnte sich nicht unser Herz oder brannte nicht unser Herz, als wir dachten an die schönen alten Gottesdienste früher, eine überfüllte Kirche, eine überfüllte Gemeinde und so weiter. Das war doch herrlich. Ich lese Psalm 55, Vers 15. Psalm 55, Vers 15, da heißt es, wie schön war es damals, wie schön war es damals. Du wirst dich erinnern an die gute alte Zeit. Wie schön war es damals, als wir mit unseren Freunden hinaufpilgerten und so weiter nach Jerusalem. Einmütig gingen wir in das Haus Gottes gemeinsam mit allen anderen Pilgern aus der Nation voller. Wir trafen uns, um Gott anzubeten. Gemeinsam, wir freuten uns. Es war so schön. Es war so schön. Und wenn du nachher vielleicht 10 Jahre später über dieses Jahr 2020 was hörst und liest, da wirst du sagen, Mensch, das war damals noch schön, das war schön und so weiter. Es war einmal schön. Viele gingen in die Kirche, so wie Josef und Maria. Lasst mich dieses Bild noch ganz schnell nehmen. Und sie waren im Gottesdienst als solche Pilger, die pilgerten jedes Jahr ein, zweimal dorthin und sie haben Jesus vergessen. Und so viele Leute gehen auch heute oder sind gegangen zur Kirche und sie haben Jesus vergessen. Sie haben gar nicht gemerkt, Jesus geht gar nicht mit. Jesus ist gar nicht dabei. Und Maria hat eine große Verantwortung gehabt. Sie sollte auf den Sohn Gottes aufpassen. Aber so gut hat sie auf diesen Jesus aufgepasst. Der ist in Jerusalem geblieben. Erst als sie fast zu Hause waren, kurz vor dem Ziel, haben sie entdeckt, und wo ist unser Bub? Der 12-jährige Jesus, wir kennen ja diese Geschichte. Und dann mussten sie nochmals zurückgehen, den ganzen Weg, wo sie gegangen sind, zurückgehen und sie fanden ihn im Tempel, wie er da mit den Leuten diskutiert und redet. Und er sagt, Mutti, Papa, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und er hat ein Verlangen gehabt nach dem Haus Gottes. Nicht nur ab und zu mal im Jahr, ein paar Mal, nein, immer wieder. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Eine Warnung an die Frommen hier. Ist diese Geschichte mit dem 12-jährigen Jesus. Sie haben Jesus vergessen. Jesus gar nicht mitgenommen. Sie haben gar nicht auf Jesus geachtet. Und Gott hat uns etwas anvertraut, ein Gut, ein Vermögen. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Lass dir von niemand was nehmen. Das, was ich dir gegeben habe, sagt der Herr. Und was haben sie gemacht? Nicht aufgepasst. Und der Teufel hat ihnen jetzt heutzutage hier bei uns in Deutschland, Europa, weltweit, hat uns Jesus geklaut, Gott geklaut, die Gottesdienste geklaut. War das nicht schön, als wir noch gingen zum Haus Gottes? Es ist eine Warnung. Vernachlässige nicht einen Jesus. Vernachlässige nicht den Heiligen Geist. Vernachlässige nicht die Versammlungen, heißt es einmal in der Bibel, wie es endliche Pflege. Wir vernachlässigen die Versammlung per Gebot, per Gesetz, per Dekret. Es wird höchste Zeit, dass wir aufwachen und sagen, Leute, so nicht. Oder es muss was anderes passieren. Es muss was anderes passieren. Leute verlieren nicht nur Jesus, sie verlieren auch jede Hoffnung, jeden Sinn fürs Leben, wenn sie Gott verlieren. Psalm 55 weiter. Mitten aus dem Leben werden wir sie gerissen, denn die Bosheit herrscht in den Häusern und in den Herzen der Menschen hin und her. Mitten aus dem Leben werden Menschen gerissen. Und wie viele Menschen sterben täglich? Jeden Tag sterben so und so viele Menschen in Deutschland, in Europa. Ja, jedes Jahr sterben Menschen. Und wir werden regelmäßig ja, aus dem Leben gerissen. Und jetzt ist eine Spezialität von Robert-Koch-Institut und anderen Instituten, die Tote zu zählen. Wie viele Tote haben wir? Und dann hören wir, da haben wir so viele Tote, da haben wir gestern so viele Tote gehabt. Da werden wie auf dem Schlachtfeld die Toten gezählt. Wir sind ja im Krieg, habe ich euch gesagt. Ja, wie viele sind da angesteckt und dergleichen. Und da ist ein Land höher in der ist Statistik als das andere Land und dann überholen sie sich wieder und dann kann man nicht zurückschrauben, sagen sie, ja, das ist immer noch weiter. Peter Hane hat ein Wort gesagt, es ist Schluss mit lustig. Es ist Schluss mit lustig und es ist wirklich Schluss mit lustig. Da geht es den meisten Leuten, das vergeht das Lachen aus. Viele, ja, die wissen nicht oft nicht mehr, wie wir weitergehen. Heute Morgen habe ich gehört, sogar ein Politiker hat sich das Leben genommen aus Verzweiflung. Aus Verzweiflung. Wie geht's weiter? Ich sollte was verwalten, ich soll ein Politiker sein. Und dann nimmt sich das Leben aus Verzweiflung. Vor was? Die Menschen werden sich das Leben nehmen. In meiner Bibel heißt es, und sie werden den Tod suchen und den Tod nicht finden. In der Offenbarung. Alles, was ich hier predige, steht in der Offenbarung drin. Letzten Buch der Bibel. Das ist der letzte Abschnitt der Menschheitsgeschichte. Es ist Schluss mit lustig. Was weltweit passiert, dass man die Gefallenen auf dem Schlachtfeld in den Krankenhäusern zählt. Weiter Psalm 55, doch ich schrie zu Gott und ich habe auch zu Gott geschrien und habe gesagt, lieber Gott, greif ein, mach etwas, lass was geschehen, ändere diese Dinge, greif in das ganze Weltgetriebe hinein. Doch ich schrie zu Gott und der Herr wird mir helfen, das ist mein Glaube auch, der Herr wird uns helfen und ich bete für die Menschen, die mir schreiben, die mich anrufen, am liebsten sollen sie mir schreiben, dann kann ich noch nachdenken, was ich sagen soll und kann. So, ich schrie zum Herrn. Oh Gott, rette die jungen Leute, rette die Familien, rette die Ehen, rette die Geschäftsleute, denn sie brauchen deine Hilfe. Wenn du nicht eingreifst, wenn da nicht ein Wunder passiert, wir gehen den Bach runter. Viele Christen sind nackt und bloß, jämmerlich und elend, so wie es in der Bibel steht. Sie sind nicht vorbereitet. Sie sind nicht vorbereitet. Wie die törichten Jungfrauen, sie haben nicht Öl eingekauft. Jetzt ist Schluss mit lustig. Bald wird das Wort Gottes teuer werden. Ich habe darüber nachgedacht, was ist das? Ja, wir predigen noch und wir nutzen diese Gelegenheit im Internet. Aber bald wird das Wort Gottes teuer sein. Da heißt es, da werden sie von einem Ende der Welt bis zum anderen fahren und werden das Wort Gottes suchen. Eine Konferenz, noch andere Konferenzen, aber da gibt es gar keine Konferenzen. Überall auf der ganzen Welt sind Konferenzen geschlossen. Ja, ich kriege Mails von Pastoren, Weltprediger, Weltevangelisten. Ja, wir können unseren Auftrag nicht mehr ausführen. Die Frage war, ist es überhaupt der Auftrag Gottes? Was hat Gott gewollt? Weißt du, wenn Gott die Sachen so stagniert und so einfach abwürgt, das Wasser versiegt, wie beim Elia am Bach, wenn das so ist, muss man sich fragen, hat das Gott gewollt überhaupt? Diese großen Veranstaltungen, wo die Massen unterhalten werden, wo große Opfer eingeholt werden. Jetzt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Eine Bibelschule hat mir geschrieben, wir müssen bald zumachen, wir haben keine Finanzen, wir können hier unsere Bibelschule nicht mehr weitererhalten. Da werden Missionswerke zusammenbrechen, da wird so viel zusammenbrechen. Ich denke nur an das Buch von David Wilkerson, die Vision. Da sind diese Sachen vorausgesagt. Ja, dass die Missionswerke pleite gehen werden und die werden pleite gehen, wenn Gott nicht eingreift, wenn es nicht vom Herrn war. Und wo der Herr das Haus nicht baut, arbeiten alle umsonst, die daran bauen. So steht es in meiner Bibel. Ich glaube an die Bibel, an die wörtliche Inspirierung der Bibel. Es wird Schluss sein mit lustig. Und du wirst kaum noch göttliche Wahrheiten hören. Du wirst Predigten wie diese nicht mehr hören. Leute werden nur unterhalten, noch getröstet werden. Ach, meine lieben Kindlein. Vergiss es. Wir brauchen die Kraft Gottes. Und viele Menschen, die den Schein eines gottseligen Wesens haben und die Kraft Gottes nie kennengelernt haben, die wissen gar nicht, wie betet man durch, dass man bis den Thron Gottes berührt. Die Menschen können nicht mehr von einem Ende der Erde bis zum anderen fahren. Da gibt's nichts mehr. In Südafrika, da ist alles zu. In Amerika ist alles zu. In Italien ist alles zu. Du kannst nicht mal zum Papst mehr gehen. Gar nicht mehr wo. Verstehst du, armer Mann, der steht allein am Fenster und spricht da seinen Segen. Ja, Gottes Wort wird teuer werden. Es fliegen keine Flugzeuge, selbst wenn du gehen wolltest und könntest. Es fliegen keine Flugzeuge, alle sind am Boden. Und es gibt keine Konferenzen. Geschwister, wir müssen umdenken, umschalten. Eine neue Zeit beginnt, etwas Neues bahnt sich an. Ich lese weiter. Psalm 55 noch. Da heißt es, ja, den ganzen Tag über klage und stöhne ich, bis er mich hört. Und wir sollen anfangen, wieder unaufhörlich zu beten. Und dann lese ich auch weiter hier. Und er rettet mich und gibt mir Sicherheit vor den Feinden. Und nichts kann mir anhaben. Ist das wirklich wahr? Oder ist es nur Fantasie oder Wunschdenken? Ist das wirklich wahr? Und nichts kann mir anhaben. Doch, wenn ich nicht aufpasse. Und deshalb heißt es in der Bibel, wachet und betet, dass ihr nicht in der Anfechtung fällt. Viele Christen werden in Anfechtung fallen. Viele werden angefochten werden. Und die werden sich das Leben nehmen wie dieser CDU-Politiker. Ja, verzweifeln. Ja, ich wollte das Beste und ich schaffe es nicht. Ist es wirklich so, dass du zu Hause sitzt und Däumchen drehst? Was passiert bei dir zu Hause? Nimmst du dir Zeit für den Herrn? Jetzt diese Zeit, wo du nicht raus darfst? Kaufe aus die Zeit, es ist böse Zeit. Wir haben den dritten Weltkrieg. Es ist böse Zeit. Es ist keine gute Zeit. Keine gesundmachende Zeit. Wenn du Jesus verloren hast, dann können die Dämonen dir was anhaben. Aber wenn du Jesus noch in deinem Leben hast, ach, Lob und Dank. Er wird es schaffen, er wird es machen. Wir haben da in einem apokryphischen Buch von Jesus aus seiner Kindheit, da wird erzählt, aus dem Thomas-Evangelium, dort heißt es, und Jesus baute, oder die Kinder dort in Nazareth bauten Tonvögel, und da kamen Kinder und wollten es zerstören von Nazareth, andere freche Kinder, hat Jesus in die Hände geklatscht, und da sind die Vögel weggeflogen. Weißt du, wir brauchen wieder Wunder, dass nur einfach ein Klatsch vom Herrn Jesus, Leben entsteht, neues Leben, frisches Leben, schönes, saftige Grün. Ja, ich klage den ganzen Tag, ich bete und stöhne, bis er mich hört. Wir sollen so lange beten, Geschwister, bis Gott uns erhört, bis ein Wunder passiert, bis er den Bösen das Handwerk legt. Ja, so lange beten, bis er die Mächtigen vom Thron stürzt, so wie die Mutter Maria gebetet hat. Stürze die Mächtigen von ihren Thronen, von ihrer Weisheit, aus ihren Einbildungen. Stürze sie runter. Psalm 55 weiter. Gott, der seit Ewigkeiten herrscht, wird mich erhören. Er wird mir helfen. Er bleibt mir eine Antwort nicht schuldig. Er bleibt mir meine Antwort nicht schuldig. Wenn du Kind Gottes bist und richtig zum Herrn stehst, dann kannst du beten und Gott wird antworten. Und das Gebet eines Gerechten, eines Bewährten vermag viel. Bist du das? Bist du das? Ja. Die Regierung und die Wirtschaft, die geistlose Religion und Kirchen und so weiter, die werden von Gott nicht erhört. Da beten sie, da machen sie große Gebetsversammlungen, und weil sie nicht glauben. Vor Jahren in Spanien, als dort eine große Dürre herrschte, da hat der Bischof aufgerufen wir beten in der Kathedrale um Regen, und was ist passiert? Die Masse ist zusammengeströmt. Nur ein einziges Mädchen war in der Kathedrale mitversammelt, also unter den vielen Leuten, und die kam mit einem Regenschirm. Dann hat sie gesagt, weißt du, wenn wir um Regen bitten und der Regen kommt, dann will ich nicht nass werden auf dem Nachhauseweg. Die hat gedacht im Glauben. Verstehst, nimmst du deinen Regenschirm mit, wenn du betest, lieber Gott, schick Regen, schick Segen, schick Herrlichkeit, lass Zeichen und Wunder geschehen. Ich bete und schreie. Deshalb ist die Frage, hört Gott dein Gebet? Ist er ein Hörer deiner Gebete? Prüft deinen geistlichen Zustand. Und jetzt ist eine Zeit der Prüfung für alle. Wir sollen nicht nur prüfen, kann Gott mich bewahren? Nein, stehe ich richtig zu Gott? Ist meine Beziehung in Ordnung mit dem Herrn? Ist Jesus noch dabei? Oder habe ich Jesus unterwegs irgendwo in Samaria verloren? Der Grund hier, warum so elend und so schlecht den Menschen geht, ich lese den Grund, steht auch im Psalm 55. Denn vor ihm haben sie keine Ehrfurcht, also von Gott, diese Feinde, die Gottlosen. Und sie wollen sich nicht ändern. Und auch heute, die Menschen wollen sich nicht ändern. Ja, wir sind früher nicht in die Kirche gegangen und wir gehen auch jetzt nicht in die Kirche. Also wir versäumen nicht. Aber die kommen auch nicht auf den Fußballplatz, die kommen auch nicht ins Café und die kommen auch nicht sonst wohin. Verstehst du, die können auch nicht verreisen in Urlaub. Weißt du, da wird alles blockiert und alles wird begrenzt. Ach, sagt dieser David hier, ach, typisch jüdisch, ach, mein ehemaliger Freund hat alle verraten, ach, und so weiter, die mir nahe standen und so weiter, die haben ihre Versprechungen nicht gehalten, sie gebrochen, ach, und so weiter, ach. und so weiter, die haben nicht gehalten. Seine Worte sind honigsüß vom Feind hier, von dem Antichristen oder von dem letzten Weltherrscher, was jetzt kommt nach dem Dritten Weltkrieg. Aber in meinem Herzen stehe ich ganz fest. Ihre Herzen sind voller Hass, voller Neid, voller Habgier. Und was diese Gottlosen sagen, das klingt schmeichelhaft. Ihr kriegt 1.000 Euro als Hilfe, Spontanhilfe. Was ist das? Das ist nur Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn du bis zu Herbst noch warten musst, bis eigentlich alles freigesetzt wird. Und das versetzt Messerstiche in mir, so heißt es hier im Psalm. Und dann wird weiter gesagt, und da ist eine Ermutigung an die Christen, an die Gläubigen. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Halleluja. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Überlass alle deine Schwierigkeiten dem Herrn. Überlass all deine Krankheiten dem Herrn. Überlass alle deine Probleme dem Herrn. Ist eine wunderbare Herausforderung. Mittendrin in dieser chaotischen Zeit, in diesem Durcheinander, überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Halleluja. Lieber Heiland, und ich möchte auch jetzt die Sorgen von meinen Geschwistern und Freunden nehmen, und ich möchte dir alles anheimstellen. Vater im Himmel, sorge du für die Gläubigen, die dir vertraut haben, die auf dich gebaut haben, die in der Kirche gingen, die Gottesdienste gefeiert haben, die sich nach diesen herrlichen Gottesdiensten sich sehnen. Segne sie, Herr, und wir überlassen alles dir, auch unsere Kinder, unsere Familien und alle, die wir lieb haben, überlassen wir dir. Du bist der Herr, du bist der Gott, alle Götter, und du wirst nicht kapitulieren, Vater. Ich danke dir. Lob und Dank. Und dann lese ich hier weiter. Und er wird dich wieder aufrichten. Niemals lässt er den scheitern, der ihm treu, zu ihm treu steht und ihm vertraut. Niemand lässt er scheitern. Bruder und Schwester, Gott wird dich nicht scheitern lassen. Halleluja, das darf ich dir fest sagen und versprechen. Gott, du wirst die Mörder, die Betrüger ins Grab stürzen. Ist das nicht fantastisch? Die Taugenichts, die Sprüchemacher, die Quacksalber, du wirst sie ins Grab stürzen, mitten aus dem Leben wirst du sie reißen. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, oh Gott. Halleluja, praise Gott. Ich setze mein Vertrauen nicht auf menschliche Waffen, nicht auf Panzer, nicht auf die Armee. In manchen Ländern wird die Armee mobil gemacht, jetzt mal zum Helfen. Aber die werden auch noch andere Sachen noch erledigen müssen. Verstehst du, wenn die Leute aufstehen? Und überall höre ich den Ruf nach einem starken Mann. Der starke Mann, das ist der Antichrist. So wie in den Zeiten nach der Depression hier in Europa, in weltweit, in Depression nach dem starken Mann. Und da kam ein Hitler. Da kam ein Hitler. Und das haben die Leute bekommen, den starken Mann. Der starke Mann, das ist der Teufel. Der wird schon seine Leute züchten, du, so ein paar Sprüchemacher, Sprücheklopfer. In Hosea Kapitel 13 noch dazwischen, aber ich bleibe noch bei meinem Psalm 55. Hosea 13 Vers 1, da heißt es, der Herr sagt, es gab eine Zeit, da waren die Bewohner von Ephraim mächtig und stark. Wenn sie redeten, da packte alle die Angst. Doch dann ließen sie sich da fallen, da versagte der Götze Baal und ging zugrunde. Weißt du, die waren mal mächtig. Guck mal, die Wirtschaft war mächtig, die Konzerne waren mächtig, die Politiker waren mächtig. Und jetzt alles futsch. Die ganzen Leute von Ephraim. In Nahum Kapitel 2 Vers 13 lese ich, ihre Soldaten, ihre Kaufleute also, sie gingen auf Raubzüge, so wie ein Löwe, der andere Tiere zerreißt und sie seinem Jungen und Löwen zum Fraß vorwirft. Da man fühlte die Höhle bis oben gefüllt. Die schwarze Null bei uns in Deutschland. Verstehst? Bis oben gefüllt. Man hat nichts gefördert und so weiter. Jetzt nimmt man und da holt man und da gibt man den Leuten so einen kleinen Zuschuss, ein bisschen so ein Zuckerles oder Leckerle, so wie mein Hund mit abfüttert, damit er schön tanzt und schön brav ist. So, die Leute werden abgefüttert. Aber weißt du, die Leute werden gekauft. Die werden gekauft. Der Staat übernimmt manche Firmen. Der Staat wird manche, ja, Häuser übernehmen, der Staat wird manche Geschäfte übernehmen und die Leute werden sich wundern, wir kriegen wieder Sozialismus in aller Liebe. Sozialismus ist nicht tot, Karl Marx ist nicht tot, das kommt wieder und die Leute werden diese Arten nehmen. Aber Gott sei Dank, ich habe ein gutes Wort für dich, Gott wird die Erde reinigen von denen, die Erde verderbten. Jesus kam, um die Menschheit zu erlösen. Menschen, die vom Satan überwältigt waren, Satan, die erschüttert waren, so wie die ersten Jünger Jesu, die waren erschüttert. Meinen Heiland haben sie genommen, meinen Herrgott haben sie genommen. Ja, arme Leute. Nach dem Krieg hatten wir Pastor bei uns in der Gemeinde erzählt, also ein älterer Pastor, der die Fluchtzeit und die Kriegsjahre durchgemacht hat. Da war er auf dem Bahnhof und da war eine Frau, die hat geschrien, also meinen Herrgott haben sie geklaut. Dann sagt die Leute auf dem Bahnhof fragten, ja, was, wo ist der Herrgott gewesen? Der in meiner Tasche, da war ein Kruzifix, wo Jesus drauf war und so weiter. Und Lausbuben waren frech und haben sie einfach aus der Tasche ihren Kruzifix genommen, ihren Herrgott. Verstehst du, arme Menschen, die nur einen Herrgott haben, ein Kruzifix haben. Jesus, ein lebendiger Heiland. Dieser Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden und er lebt. Meinen Herrgott können sie nicht stehlen. Oder wie die muslimische Frau hier in Berlin gesagt hat, dem Journalisten, ich lasse mir meinen Herrgott nicht nehmen. Ja, ich lasse mir meinen Herrgott nicht nehmen. Der Teufel will dir deinen Herrgott stehlen. So, dein Herrgottseckle. Weißt du, die Bayern haben so Herrgottseckle, wo sie dann Kruzifix ist und dann beten sie. Ja, du brauchst keinen Herrgottswinkel. Du kannst überall beten, an allen Orten. Paulus sagt, ich will, dass die Männer und Frauen an allen Orten heilige Hände aufheben. Und die Zeit kommt wieder, wo du anfängst, überall zu beten, für alles. Und dass du Gott Dank opferst und dass du Gott preist und lobst. Er reinigt die Erde. Halleluja. Jesus kam, um die Menschen zu befreien, die von Satan erschüttert waren. Meinen Herrgott haben sie genommen, meinen Heiland haben sie genommen. Und die waren einmütig beieinander und sie beteten und sie beteten hinter verschlossenen Türen, in der Quarantäne. Sie beteten und sie beteten und sie beteten. Und plötzlich fiel der Heilige Geist. Halleluja. Und dann passiert, Petrus tritt auf und diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den ihr uns weggenommen habt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Halleluja. Und da bekehren sich in Jerusalem damals 3000 Menschen. Lass dir deinen Herrgott nicht nehmen. Hab keine so Kruzifix, Kreuzle oder was auch immer ist. Hab den lebendigen Heiland. Der Teufel ist der Verderber. Und er hat genug Handlanger, die ihm den Weg bereiten. Der Teufel fragt einmal Jesus, Herr, bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ja, der Herr Jesus ist gekommen, um den Teufel ins Verderben zu stürzen. Und zuerst wird die Welt ins Verderben gestürzt. Pass auf, was jetzt nach dem Dritten Weltkrieg passiert. Jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, wenn die Seifenblase geplatzt ist, und da ist nichts mehr da. Dann weißt du, was da blüht, verstehst du? Da werden die Leute ganz dumm aus der Wäsche schauen, wie vom Pferd getreten. Weißt du, was da erwartet? Der Teufel wusste ganz genau, was er erwartet. Jesus, bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Bisher war die Zeit noch nicht so. Aber wir gehen mit Riesenschritten, mit Meilenschritten gehen wir dieser Zeit entgegen. Die Not wird anheben. Und weh den Menschen, die nicht beten können. Die Not wird anheben. Menschen, die beten können, die werden mit allem zurechtkommen. Menschen, die an Gott Vertrauen haben, die werden mit sich selbst zurechtkommen. Da werden sie halt fasten. Da werden sie nicht sterben. Ja, da werden sie bestimmte Dinge auf sich nehmen, die werden Dinge essen, die sonst vielleicht verboten waren. Ja, die Leute in Nordkorea, die haben Baumrinde gegessen und sonst was, als es Knappwaben nicht gab. Das liest man Berichte aus Nordkorea. Ja, die Menschen werden zu allem fähig sein, die Gottesfürchtigen. Aber die anderen sagen, das ist unter meiner Würde. Dann werden sie frech Mundraub begehen. Mundraub ist erlaubt, sagen sie in der Gleichen. Jesus hat und er wird alles wieder Göttliche vernichten. Praise Gott, sage ich. Er wird alles wieder Göttliche vernichten. Alles, was gegen Gott war, gegen die Wahrheit war, gegen das Leben war, gegen die Liebe war, alles wird er vernichten. Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel, der hier über die Menschen herrscht. Und das Zeichen der Chinesen ist der Drache. Von dort kam das ganze Unglück zu uns hierher bis heute. Und es gibt verschiedene Gründe, warum. Das ist dieser Drache, dieser Teufel, diese listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Atheismus, Kommunismus, Gottlosigkeit, was auch immer, die ganzen Ismen. Und er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel geworfen und hinabgestürzt. Der Drache, der Teufel. Offenbarung 12, Vers 7. Und dann brach im Himmel ein Krieg aus. Das, was du hier siehst, ist nur Schattenspiele. Diese ganze Pandemie-Geschichte ist nur Schattenspiele. Der wahre Krieg tobt im Himmel. Hör mir gut zu. Der wahre Krieg tobt im Himmel. Und dann brach im Himmel ein Krieg aus, der dritte Weltkrieg. Und der Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Die Engel Gottes greifen den Teufel an jetzt. Halleluja, Lob und Dank. Die Pforten der Hölle, hat Jesus gesagt, werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Auch wenn sie die Gemeinden zuschließen, auch wenn sie die Kirchen platt machen, auch wenn sie die Kirchen abbrennen, auch wenn sie die Kirchen vernichten. Die Pforten der Hölle, der Teufel, dieser Drache wird meine Gemeinde nicht überwinden. Die Gemeinde Jesu ist so auf festen Grund gebaut. Die brauchen keine Kirchen. Denn bis ums 3. Jahrhundert haben sich die ersten Christen sich in den Häusern hin und her versammelt. Wir haben keinen Nachweis, keinen Beweis, dass bis ins 3. Jahrhundert, dass die Christen Kirchen hatten, große Kirchen. Nein, in den Häusern hin und her. Das kommt wieder, Leute. Das kommt wieder. Dass man sich in den Häusern versammelt, dass man die Predigten am Internet hört, so wie hier unsere Predigten. Mich hat sehr gefreut. Dann hat mir jemand geschrieben aus der Schweiz, aus den Bergen aus der Schweiz, das freut mich immer, wenn ich aus den Bergen etwas höre, dann heißt es, wir sitzen am Internet und wir hören deine Predigten, meine Familie, wir sitzen und das ist unsere Andachtszeit. Ja, da brauchst du keine großen Pastoren und Prediger, da hörst du, Pastor Matutis, das ist auch alles, was er geben kann. Er kann auch nicht mehr verkündigen, wie ein großer Bischof oder großer Papst oder was weiß ich. Nein, der bringt auch das Wort Gottes. Bei uns ist das Reich Gottes, ihr Lieben, inwendig. Hör mir gut zu, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Inwendig. Ja, im inneren Bereich, in meinem Herzen. Und das kann mir niemand nehmen. Da muss er mir das Herz aus dem Leib reißen. Wir brauchen keine Steinbauten, keine Tempel, keine Kirchen, keine Gemeindehäuser. Jesus spricht einmal vom Tempel, und das gilt für alle Kirchen und Gemeindehäuser. Da wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Ja, kein Stein auf dem anderen bleiben. Offenbarung 12, Vers 16 noch einmal. Aber die Erde half der Frau. Hier geht es der Gemeinde. Die Erde half der Frau. Die Gemeinde wird von der Natur getragen, von der Natur versorgt. Die Erde half der Frau. Und was hat sie gemacht? Als der Drache Wasser und Feuer spuckte und was weiß ich, was er noch alles spuckte. Sie öffnete sich und verschlang die Wassermassen, die der Drache ausspuckte. Die Erde half der Frau. Und ich sage euch, die Natur wird uns Christen helfen. Die Natur. Wir werden wieder ganz natürlich werden. Wir werden ganz normal werden. Ganz sachlich. Das Reich Gottes ist nicht in dieser Welt. Und Jesus sagt, wer mein Reich von dieser Welt, meine Knechte und meine Jünger würden für mich streiten, die würden auf die Barrikaden gehen, die würden sich bewaffnen. Manche haben es gemacht von denen, Petrus und Thomas. Aber es war für die Katz. Die sind zu Schanden geworden. Wir müssen für das Reich Gottes nicht kämpfen mit normalen menschlichen Waffen, mit den Waffen des Geistes, mit den Waffen des Glaubens. Gegen das Reich Gottes ist der Teufel machtlos, gegen Prophetie, gegen Weissagung, gegen Inspiration, gegen Motivation. Und ich motiviere die Menschen und ich nutze die Zeit. Ja, die Sache Jesu geht weiter. Die Sache ist dein Herr Jesus Christus. Und weil es deine Sache ist, kann es nicht untergehen. Jesu Sache wird nicht untergehen. Kirchen werden untergehen. Missionswerke werden untergehen. Gemeinden werden untergehen, die nicht im Auftrag Gottes waren. Gegen das Reich Gottes kann der Teufel nichts ausrichten. Die Kommunisten in Russland und in China, die haben nichts ausgerichtet. Je mehr Märtyrer sie hatten, je mehr sie die Gemeinde Jesu verfolgten, umso mehr wuchs die Gemeinde Jesu. Tertullian schreibt, also ein Kirchenvater aus den ersten Jahrhunderten, er schreibt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Die Gemeinde Jesu wächst bei der Verfolgung. Ich habe keine Angst. Ja, Verfolgung, die bringt uns weiter nach vorne. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Fall, was ich zwischendrin noch einfügen möchte. Warum gerade Italien? Warum ist diese Pandemie so stark in Italien? Zuerst mal in China. Gut, die Kommunisten haben was angezettelt, was in die Welt gesetzt und so weiter. Und das geht durch die Welt wie eine Feuerflamme, was entdeckt. Und jetzt versuchen sie, das, was sie entdeckt haben, zu propagieren. Und jetzt nach Italien. Warum? Der Teufel greift, ich habe nichts groß was für die katholische Kirche, aber der Teufel greift die katholische Kirche an. Weil die katholische Kirche ist noch die einzige Institution, die noch gegen Modernismus, gegen irgendwelche Aberglauben ist. Ja, wir glauben an Wunder, wir glauben an Zeichen, wir glauben an das und so weiter. Und sie haben noch ihren Papst. Und das ist nicht ohne. Die Freimaurer und die Kommunisten, die haben einen Dorn im Auge. Das ist die katholische Kirche. Und sie protestieren bewusst gegen die katholische Kirche. Und jetzt ist, und Vatikan ist ja mitten in Italien. Schon immer wieder wurde dieses Gegend angegriffen. Und darüber wurde der Drache so wütend über die Christen, ja, weil sie so zusammenstehen. Und die ist stark, die katholische Kirche ist stark, weil sie zusammensteht und zusammenhält. Und was der Herr Papst sagt, das ist Gottes Wort, verbindlich für sie. Und eigentlich, sie stehen schon zur Bibel und sonst was. Auch wenn sie nur eine Institution ist, auch wenn es nur Menschenwerk ist, auch wenn es nur äußerlich ist. Aber sie stehen wenigstens noch zu Gott. Wo sind die Evangelischen hier bei uns? Die machen jede Dummheit mit der Regierung. Die haben keine Substanz. Aber die katholische Kirche hat noch Substanz. Und das muss vernichtet werden. Das muss vernichtet werden. Die freie Kirche in Amerika, die müssen vernichtet werden. Geschlossen werden und so weiter. Aber Lob und Dank. Der Herr wird ja für uns streiten. Und wir werden stille sein und wir werden Wunder erleben. Wir werden noch so viele Wunder erleben wie noch nie zuvor. Da wird, werden die Wunder des Ausdrucks der Kinder Israel nur noch Kinderspiel sein, gewesen sein. Ja, das, ach, im Vergleich zu dem, was heute passiert durch die Gnade Gottes. Da, darüber wurde der Drache so wütend über die Christen, welcher Art auch immer, dass er jetzt alle anderen Nachkommen seiner Frau sogar bekämpft, die Freikirchen, die Evangelischen, die, ja, die Gläubigen, die Wiedergeborenen. Das sind Menschen, die nach den Geboten Gottes leben. Egal was. Die Leute sind, jedes Volk, das Gott fürchtet, ist ihm recht. Ob es jetzt Moslem sind, ob es jetzt Hindu sind, ob es jetzt Christen sind. Jedes Volk, das Gott fürchtet, das noch Gottesfurcht hat. Die meisten Völker, die meisten Menschen haben keine Gottesfurcht. Sie sind unterwandert von Kommunisten, Atheisten, Gottlosen. Sie sind unterwandert. Tja, aber jedes Volk, das Gott fürchtet, das ist ihm angenehm. Und der Sohn Gottes aber, heißt es hier in Johannes, 1. Johannes Kapitel 3, Vers 8, der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Halleluja. Und was waren die Werke des Teufels? Zuerst mal Gottlosigkeit, Atheismus. Gott ist tot. Alles nur Evolution, alles sich von selbst entwickelt. Aber die können bis heute nicht sagen, wer ist der Urheber vom Urknall? Das können sie nicht sagen. Ja, und die Gottlosigkeit triumphiert, auch hier in unserer Politik. Was glaubst du, die Grünen, das sind reine Ableger von den Atheisten. In aller Liebe, kannst denken von mir, was du willst, musst mich ja nicht wählen. Und ich kandidiere auch nicht dafür, denn das Reich Jesu ist nicht von dieser Welt. Gottlosigkeit. Der Gottlose ist kein Gottesleugner, hör mir zu. Der Gottlose ist kein Gottesleugner. Er weiß, es gibt einen Schöpfer. Er weiß, Satan weiß, dass es einen Gott gibt. Er war ja lange genug sein Diener. Sondern der Mensch, der Gott und seine Gebote missachtet, der Jesus nicht mehr mitnimmt, der Jesus stehen gelassen hat irgendwo auf dem Weg von Nazareth nach Jerusalem. Und die ihre eigenen Vorstellungen haben, ihren philosophischen Gott als Maßstab all ihrer Handelns. Humanismus, ja, wir brauchen keine Kirche, keine Gebote, und sie treten die Gebote Gottes mit Füßen. Ja, was machen wir richtig? Wir vertrauen dem Herrn, dass er für unsere Sache streitet. Dein ist die Sache, Herr Jesus. Der Gottlose lebt offen oder versteckt unter vorgetäuschter Frömmigkeit. Es wäre ein wertloses Spreu für mich, kommt ein Wind und bläst dieses Spreu hinweg, ist nicht mehr da. Wahre Gläubige sind gefestigt. Sie haben eine Substanz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Preis Gott. Die haut's nicht gleich um. Die schmeißt nicht gleich alles hin. Sie haben eine Verbindung zum Herrn. Sie werden von der Liebe Gottes getragen. Sie wissen, wir haben nicht auf Sand gebaut. Das Eis trägt mich. Auch in schwierigen Zeiten. Gottlose Menschen sind geistlich kraftlose Menschen. Spielen Religion, Kirche als Kultur, als Museum. Ja, das ist die Kirche geworden. So weit ist die Kirche, hat sich die Kirche degradiert. Nur noch als Museum, als Ausstellungsraum, verstehst du, von was weiß ich, Kunstwerken. Aber die Kirche will eine Stelle der Anbetung sein. Was haben sie aus meinem Haus gemacht? Mein Haus soll ein Bethaus sein. Deshalb wundere dich nicht, wenn die Kirchen geschlossen werden. Ich sage manchmal Gott sei Dank. Ja, bitte, Bruder Matthäus, was sagst du? Ja, die Kirche ist verkommen. Die Kirche hat ihr Licht ja verblassen lassen, ihr Licht unter dem Scheffel gestellt. Die Kirchen stehen nicht aus. Stell mal vor, was passiert wäre, wenn ja die Kirchen gegen den Hitler aufgestanden wären. Aber nein, sie haben die deutschen Christen installiert, vor allem die Evangelischen, sogar einen eigenen Bischof sich anstellen lassen. Das sind die Christen, die Scheinchristen, die laufen überall mit. Die wollen nur einfach die Sahne mit abschöpfen. Wahre Christen sind gefestigt, sind gegründet in Gott. Mein Erlöser lebt. Gottlose Menschen, sobald da ein bisschen kleines Windchen aufkommt, dann fangen sie an zu zittern, zu beben, geben gleich auf, laufen gleich weg, schmeißen alles gleich hin. Das sind die gottlosen Menschen. Die sind schöne Menschen, liebe Menschen, nette Menschen, freundliche Menschen, aber die sind feige. Und die Bibel sagt, Feiglinge und Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Lass dich nicht kneten von unserer Gesellschaft. Wer mit der Gesellschaft geht, der geht unter, wenn die Gesellschaft untergeht. So, Gottlose, nach 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, sie haben den Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Die Kraft im Alltag, die Kraft im Leben, die Kraft in Sorgen und Kummer. Beim Auszug der Kinder Israel, erlaubt der Pharao, ihr könnt gehen, aber ihr lässt eure Frauen hier. Mose sagt, nee. Ihr könnt gehen, sagt er dann das nächste Mal. Aber lass die Tiere da. Die Schafe und so weiter, die Kamele, die Esel, lass die da. Nein, sagt er, keine Klaue soll hier zurückbleiben. Wir wollen Gott anbeten. Der Pharao, der Teufel, der Antichrist hat nichts gegen Anbetung. Du kannst anbeten, aber lass alles da. Nein, meine ganze Familie, Kind und Kegel gehen mit. Das ganze Haus. Ja. Und erst als sich weigerte, hat Gott die Erstgeburt Pharaos getötet, des Ägypten getötet. Keine Klaue bleibt zurück. Gott fordert alles oder gar nichts. Entweder wir geben alles Gott, stellen alles Gott zur Verfügung oder gar nicht. Das Kernproblem der Christenheit ist die zunehmende Gottlosigkeit. Ja, Herr, wir machen Kompromisse. Ich sage euch, liebe Leute, Kompromisse zahlen sich nicht aus, spätestens jetzt nicht. Im Kriegszustand, wo wir jetzt hier sind, wo wir mit Fürsten, Mächten und Gewalten zu kämpfen haben, da zahlen sich Kompromisse nicht aus. Nur die, die aufs Ganze gehen, gewinnen den Krieg. Nur aufs Ganze. Radikale. Man dient Gott nicht nur mit Lippen, mit und so weiter, mit frommen, schönen Lieder, mit lieblichen Bekenntnissen und so weiter. Lieber Gott, lieber Vater, mein Herrgott. Ja, den können sie dir stehlen. Aber den Heiland, der im Herzen drin ist, kann dir niemand nehmen. Das große Problem bei den vielen Christen ist die erste Liebe erkaltet. Schon die Urgemeinde, die Gemeinde in Ephesus, in einem Sendschreiben, da sagt der liebe Gott, ich habe was gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Deine Gottesdienste sind wunderbar, fantastisch. Fernsehgottesdienste, Livestream und was weiß ich alles. Ihr seid fantastisch, Lichter, Reflexe und was und noch, Rauch und Nebel und Dampf. Tolle Gottesdienste, aber du hast die erste Liebe verlassen. Liebe, bist du ein Bettler, bist ein Armer, bist ein Wackeliger, bist ein Schwacher, aber du hast die erste Liebe. Bei Gott zählt die Liebe. Glaube hört auf, Hoffnung hört auf, Zeichen und Wunder hören auf, Krankenheilungen hören auf, all das ganze charismatische Zeug hört auf. Das Einzige, was bleibt, ist die Liebe. Und ich frage, wo ist die Liebe? Ja, du sollst deinen Nächsten lieben. Nein, du musst zuerst Gott lieben, an erster Stelle. Über alles, was in der Welt ist, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, aus allen Gemütsgefühlen und so weiter. Und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Die meisten haben keine richtige Liebe, die haben nicht verstanden, was Liebe ist. Liebe zu Gott, Liebe zu sich selbst und dann erst die Liebe zu anderen. Und du kannst andere nicht mehr lieben als dich selbst. Und wir sehen, wie egoistisch die Welt ist. Ich denke nur, was jetzt in Europa passiert, ist ja schrecklich. Die ganzen europäischen Staaten zuerst mal Einheit, 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 Einheit. Und das Reich ist uneins. Jetzt schließt jeder seine Grenzen. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Wir wollen nicht angesteckt werden von dieser Pest. Ja, sie haben Jesus verloren, die erste Liebe verloren. Es ist Gottes Mobilmachung. Es ist Gottes Mobilmachung. Der Heilige Geist will wieder die erste Liebe bei den Christen erwecken. Auch wenn es nur zwei Leute sind, Josua und Kaleb, das reicht vollkommen aus, wenn nur zwei gerettet werden. Die zwei Zeugen in der Bibel. Wenn die gerettet werden. Die zwei. Gott will uns wieder Gottesfurcht geben. Heutzutage fehlt bei den Menschen Gottesfurcht. Früher konnten die Kirchen offen sein, Tag und Nacht. Heute müssen sogar die billigsten, primitivsten, einfachsten Kapellen in Bayern abgeriegelt werden und abgeschlossen werden. Die Leute klauen sogar, Wir sind auch in unserer Kirche, in einer großen Kirche, beklaut worden. Weißt du, Leute beten, preisen Gott, und da kommen Diebe aus Polen oder woher auch immer. Die gucken unter den Stühlen, wo Handtaschen liegen, klauen die Handtaschen oder Opferstock, brechen sie auf. Ja, das passiert. Leute haben keinen Respekt vor Gott. Die Respektlosigkeit, das setzt sich fort. Leute haben vor allem möglichen Respekt, bloß nicht vor Gott. Und wir werden wieder Respekt vor Gott bekommen. Hier kann uns nur Gott helfen. Im Fernsehen hat nur einer gesagt, als da so Chaos war und so weiter in Italien, aus Italien, dann sagt ein Politiker, da hilft nur noch beten, da hilft nur noch beten. Ja, die Leute fangen an zu denken, unser Söder in Bayern, ja, wir müssen beten, da hilft nur noch beten. Ja, Leute wachen auf. Auch wenn sie nur oberflächlich sind, da hilft nur noch beten. Und wir werden mal merken, wir werden kapieren, in Notzeiten hilft nur noch beten. Wenn der Herr das Haus nicht bewacht, wacht der Wächter umsonst. Das Wort Gottes. Die Gottesfurcht ist ausgewandert. Wie heißt es in Sprüche Kapitel 1, Vers 7? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, der Anfang der Weisheit, des Verstandes. Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Und die Erkenntnis des Heiligen, dass man Gott erkennt, das ist Verstand, dass man Gott erkennt. Und die Erde tat sich auf und die Erde verschluckte das alles. Verstehst du, die Erde, der Verstand, der natürliche, menschliche Verstand wird das alles aufklären. Wir sagen, komm, ihr seid alles Spinner, Phantasten, habt euch was eingebildet und eingeredet, was es gar nicht gibt. Und alles, Furcht ist nur etwas Eingeredetes. Ihr habt Angst vor etwas, was ich nicht kenne. Aber wenn ich meinen Gott kenne, da habe ich vor gar nichts Angst. Kennst du deinen Gott, deinen Heiland? Ist dein Jesus noch dabei auf dem Weg von Jerusalem nach Nazareth, in deine Heimat? Und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand, Sprüche 9, Vers 10. Und das bekommst du auch hier in diesen Predigten. Ich versuche einiges, was Gott mir gezeigt hat, was Gott mir geschenkt hat, was ich in meinem Leben erleben durfte, in den Tiefen meines Lebens. Ja, ich habe Gott erfahren. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und das möchte ich ein Stückchen weitergeben. Einfach nur zur Ermutigung. Du musst nicht die gleichen Fehler machen, die ich gemacht habe. Lerne aus den Fehlern anderer wenigstens. Satan will die Christen vom Wort Gottes abhalten. In meiner Bibel heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus Bibellesen allein, aus der Predigt. Die Werke Satans, was sind sie? Eines der verhängnisvollsten Werke Satans ist, dass er uns verführt, sich von uns von Gott ablenkt, durch Lügen, durch irgendwelche Vorspielungen, dass er uns dazu bringt, dass wir Gott nicht gehorchen. Ach, der Bub läuft da vorne mit. Der ist mit den Freunden da von Nazareth, der kennt ja so viele Leute. Es war so ein lieber Bub, unser Herr Jesus ist und so weiter. Der läuft mit. Und sie haben es nicht gemerkt, dass der Heiland nicht mitgegangen ist. Nicht gemerkt. Satan kann den Aufbau des Reiches Gottes nicht verhindern. Seid getrost und lasst euch nicht was anderes erzählen. Er konnte die Geburt Jesu nicht verhindern. Er konnte Jesus nicht umbringen, als der Herodes alle Kneblein tötete, der Reihe nach und so weiter. Jesus wurde geboren und selbst als es niemand mehr gab, von einer Jungfrau, und er entwich nach Ägypten. Ja, das sind so viele Wahrheiten. Gott sitzt am längeren Hebel. Preis dem Herrn. Gott sitzt am längeren Hebel, er hat einen längeren Atem. Durch Jesus schuf Gott was Neues, das ist mein Thema auch hier. Gott schafft was Neues, etwas Neues passiert. Wenn die Kinder Israel, als sie durch das Rote Meer durchzogen, da tat sich vor ihnen eine grüne Wiese auf, grünes Land, die Küste auf der anderen Seite vom Roten Meer. Und der Gemeinde Jesu geschieht auch etwas Neues. Etwas Neues band sich, eine Neuschöpfung Gottes. Und die Neuschöpfung Gottes ist die Gemeinde Jesu, die hat vor 2000 Jahren schon begonnen. Die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes, aus allen Völkern, aus allen Rassen, aus allen Sprachen, ein Volk. Und da erfüllt sich die Verheißung an Abraham aus 1. Mose Kapitel 12, Vers 1 und bis 3. Ja, Gott begann mit Abraham was Neues, die Gottesoffenbarung, was ganz Neues. Und der Herr sprach zu Abraham, lieber Abraham, geh aus deinem Heimatland in Ur in Chaldea, aus deinem Vaterhaus und so weiter, in das Land, das ich dir zeigen werde. Es fängt was Neues an, das ich dir zeigen werde. Ja, was ganz Neues. Und ich werde dich zu einer großen Nation machen. Nicht zu einem jüdischen Volk, israelischen Volk, nein, zu einer großen Nation, zu einem Goyim, heißt es hier, zu einem großen Volk. Und ich werde dich segnen und ich werde deinen Namen groß machen. Heutzutage haben Christen, Juden, Moslems, Abraham als Stammvater. Sie berufen sich auf Abraham. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und über Abraham kommt Jesus, Halleluja. Er ist ein Segen für die ganze Welt, Jesus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Auch mittendrin im Tod, mittendrin auf dem Schlachtfeld, mittendrin im Leichenhaus, der hat das Leben. Bis zu Abraham waren alle Menschen Heiden. Mit Abraham begann diese Gottesoffenbarung, diese besondere Gottesoffenbarung, dass Gott wieder sich zu den Menschen wendet, mit den Menschen spricht und die Menschen Gott gehorchen und sich Gott hingeben. Abraham ist der Vater der Gläubigen. Menschen, die an einen Gott glauben, die sich Gott hingeben und so weiter, die für Gott alles machen. Selbst wenn sie den Sohn, ihren Isaak oder den Ismael opfern müssen, ist vollkommen egal. Sie vorenthalten Gott nichts und so weiter. Sie opfern Gott alles. Das sind die Abrahams Kinder, die Abrahams Nachfolger aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen. Diese Offenbarung setzt sich fort über Jakob und Isaak und geht weiter dann über Juda und David, wenn wir so die Geschichte studieren. Bei der Berufung Abrahams sagt der Gott, dass er ihn zu einer großen Nation machen wird. Deinem Vorbild, deinem Beispiel, in deine Spuren werden Menschen gehen, die du noch gar nicht kennst. Und Abraham hat nicht nur Isaak und Ismael gehabt als Söhne, der hat noch mehrere Kinder gehabt, von der Ketura. Lies mal in der Bibel. Aber das ist ein anderes Thema, dazu habe ich keine Zeit heute Morgen. Ja, er wird eine große Nation aus den Nichtjuden machen, aus den Goyim, Nichtjuden. Er war selber ein Heide, der aus Ur in Chaldea kam. Und hier, Gott wollte nicht nur Juden und Gott wollte nicht nur die Menschen zu Juden machen. Nein, er wollte aus allen Völkern eine große Nation machen. Und das ist jetzt passiert das Unglück, das über die ganze Welt geht oder verbreitet wird. Alle Völker. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, da wird sich was rauskristallisieren. Ein Volk, ein Herr, ein Gott, eine Taufe. Ja. Satan greift nach dem Planeten Erde. Lies mal Offenbarung 17. Er will die ganze Welt, alle Nationen beherrschen. Er versucht, alle Nationen zusammenbringen. Er versucht, das zu machen, was Gott dem Abraham versprochen hat. Aus allen Völkern eine große Nation. Diese Globalisierung, das ist jetzt in die Brüche gegangen. Es gab nicht mehr. Jeder denkt nur an sich. Ich bin der Wichtigste. Israel first und USA first, verstehst du? Deutschland auch zuerst. Alle denken nur zuerst an sich. Gott weiß, die Menschen werden es alles unternehmen. Genauso wie beim Turmbau zu Babel. Sie werden alles unternehmen. Sie werden sich nicht abhalten lassen. Und dann ist, dass Gott eingegriffen hat und sagte, ihr Babylonier, stopp. Stopp. Und er verwirrte die Sprachen. Und was ist passiert? Sie konnten das Werk nicht ausführen. Und ich sag dir auch wenn der Teufel jetzt und Satan mit Hochdruck arbeitet, er wird nicht ausführen, was er sich vorgenommen hat. Alle Völker zusammenbringen. Er wird vielleicht versuchen zuerst anfänglich, dass sie sich ein Mahlzeichen geben. Alle sehen gleich aus, die gleiche Maske, das gleiche Bekenntnis, die gleiche Sprache, was weiß ich, 666, wie es Offenbarung 13 heißt und so weiter. Aber er wird es nicht schaffen, denn zuletzt redet Gott. Er hat das letzte Wort. Ja, das letzte Wort. Und Satan lockt die Menschen mit Versprechungen, mit Segen des Materialismus. Er gibt jedem 1.000 Dollar oder 1.000 Euro, wie jetzt überall, verstehst du, immer Zuschüsse. Ja, der Topf ist voll. Fall nieder und bete mich an. So hat er dem Herrn Jesus gesagt, dieser Teufel, fall nieder und bete mich an und ich will dir alle diese Reiche dieser Welt geben. Und Jesus sagt, Dankeschön, behalte es ruhig für dich. Ich brauche es nicht. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er nahm das Angebot Satans nicht an. Er ließ sich lieber martern und quälen und kreuzigen. Jesus nahm nichts von dieser Welt in der anderen Welt rüber. Nur das Einzige, was er rübernahm, sind seine Wunden. Ja, in der anderen Welt brauchst du nichts von dieser Welt. Dort brauchst du keinen Krankenschein, dort brauchst du keine Medizin, dort brauchst du keine Impfung, dort brauchst du kein, was weiß ich, was diese Welt alles dir zu bieten hat. Dort brauchst du nichts. Diese Welt ist total anders aufgebaut. Dort kannst du mit dem ganzen Plunder, was du hier auf dieser Erde zusammengehamsert hast, gar nichts anfangen. Da kannst du dein Klopapier gleich hier lassen. Verstehst du, dort brauchst du es nicht. Dort ist alles gar keine Verwendung. Gott hat mit Pfingsten etwas ganz Neues mit der Gemeinde angefangen. Und was er angefangen hat, ist was ganz Neues. was total Neues, was vorher gar nicht war. Über Nacht ist ein Volk geboren. Und bis heute gibt es Menschen, die sich im Geist erneuern, von Tag zu Tag. Römer 12, Vers 1, und lies mal diese Verse weiter. Sie werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Sie jagen nach der Heiligung. Das ist, was Gott jetzt geschaffen hat, damals mit Pfingsten. Und dass Leute geschaffen, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben, die ihre Knie vor dem Götzen Baal nicht gebeugt haben. Einfach die Jünger. Jesus, sie sind Jünger Jesu geblieben. Einfach Kinder Gottes. Und die mussten nichts Kompliziertes machen. Denn als die Pharisäer sie mal verhörten, Petrus und Johannes, dann sagten sie, sind ungelehrte Leute, sind einfache, schlichte Menschen. Aber sie waren mit Jesus. Und das ist der Schlüssel für unser persönliches Leben. Wir waren mit Jesus. Jesus war dabei. Und ich war dabei, als Jesus das und das machte in meinem Leben. Noch eine Bibelstelle, noch ein paar Bibelstellen wahrscheinlich. Gott ist der Herr, der uns hilft. Jesaja 50, Vers 10 und folgende Verse. Gott, der Herr, hilft mir, sagt dieser Prophet hier. Darum werde ich nicht zu Schanden, weil Gott mit einem ist. Wenn Gott mit dir ist, wenn du mit Gott im Bunde bist, dann wird nichts Schlimmes passieren, brauchst nichts zu befürchten. Meine Seele ruht in seine Hände. Und wenn ich hier meine Augen zumache, wache ich dort drüben bei meinem Vater im Himmel auf. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, gestillert, wie ein Kieselstein, denn ich weiß, ich werde nicht zu Schanden. Und du musst auch jetzt hart werden, hart zu dir selbst, hart im Nehmen, hart im Geben. Wir müssen hart werden, sich nicht unterkriegen lassen, sich nicht fertig machen lassen, drüber stehen. Und hier lese ich im Jesaja weiter. Er ist nahe, der mich gemacht hat und mich gerecht gemacht hat und mich gerecht spricht. Und er wird mich richten. Er ist es, der mich gerecht gemacht hat. Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht abstreiten oder anfechten, der komme her zu mir. So redet hier der Glaubende. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ich bin etwas ganz Neues. Ich bin nicht mehr der Gleiche. Ich habe meinen Ausreiseantrag in der Tasche. Ich bin zwar noch hier in Deutschland, in Europa, in der Welt, aber ich habe meinen Ausreiseantrag in der Tasche. Ich werde nie vergessen, als Bub, ich wollte schon immer lange Haare haben, aber in den Sommerferien bei uns in der Sowjetunion wurden alle Jungs, wenn sie in die Schule kamen, kahl geschoren. Und ich wollte keine Glatze haben, ich wollte nicht aussehen wie alle anderen. Und dann sitzen wir in der Schule, ich habe meine Haare extra übers Sommer wachsen lassen, die wachsen ganz schön bei mir. Und dann kommt die Lehrerin mit der Schere und schneidet den Jungs, die zu lange Haare haben, ein Kreuz auf dem Kopf, die sollen zum Friseur gehen. Denn keiner möchte mit dem Kreuz rumlaufen damals in der Sowjetunion, damals unter Stalin auch noch, hier also in einer Diktatur. Keiner wollte das laufen. Und was ist passiert? Kommt zu mir und sagte, nein, bei mir dürfen Sie das nicht. Dann sagt die Lehrerin, wer sind Sie? Oder was? Wer bist du? Ich habe gesagt, wir sind schon abgemeldet. Wir sind schon hier abgemeldet. Wir haben schon den Ausreiseantrag. Wir gehen nach Deutschland und ich will nicht nach Deutschland mit einer Glatze gehen. Kahl geschoren wie ein Ruski. Verstehst? Und der hat die Finger weggelassen von mir. Die anderen haben wieder ein Kreuzchen gekriegt. Verstehst? Und so ist, der Teufel darf dich nicht antasten. Weil du schon den Ausreiseantrag hast. Du hast die Heilsgewissheit, das Zeugnis des Heiligen Geistes, die sind deine Sünden vergeben. Die Rechnung ist bezahlt. Du hast die Karte für den Himmel, all inklusiv. Ich lese weiter. Mir gefällt das Wort Gottes. Und ich predige jetzt mal exegetisch. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Ja, die ganze Regierungen werden von Motten gefressen. Die ganzen Politiker, die ganzen Krankenhäuser, alles so gut sie auch sind. Da wird kein Kranker und kein Gebrechlicher sein, steht in meiner Bibel, im Reich Gottes. So war es beim Auszug der Kinder Israel auch aus Ägypten. Wer unter euch den Herrn fürchtet, der auf seine Stimme hört und auf die Stimme seines Knechtes hört, der wird in Frieden wandeln. Wer auf den Herrn hört, der wird in Frieden wandeln. Hörst du auf Gott? Hast du deinen Jesus dabei? Nicht nur dein Herr Gottle, sondern den Herrn Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, den Gott gesandt hat in diese Welt, um uns Sünder selig zu machen. Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinem Gott. Wir haben die Kerze angezündet. Du kannst glauben, was du willst. Mir ist es egal. Ich muss leben mein Leben und du musst dein Leben leben. Jeder lebt und stirbt für sich selbst. Aber ich zünde gerne eine Kerze an, auch hier in der Gemeinde. Weißt du, ich liebe Licht. Licht und Leben gehört für mich zusammen. Suche den Herrn und du wirst leben. Zünde ein Kerzlein an, einfach im Glauben. Das ist ein Akt des Glaubens, mehr nicht und nicht weniger. Einfach ein Akt des Glaubens. Halte dich zum Volk Gottes. Ein paar Gedanken, die Gott mir gegeben hat, die ich schnell weitergeben möchte. Halte dich zum Volk Gottes, nicht zu der Kirche, zu dem Verein, zu der Organisation. Nein, zum Volk Gottes. Was und wer ist das Volk Gottes? Gut, dass du fragst. Es ist ein unsichtbares Volk. Das siehst du nicht. Das Volk Gottes siehst du nicht. Du weißt nicht, gehört er dazu oder gehört er nicht dazu. Weißt du, da trägt kein Button, ich bin ein Christ. Und macht keine Reklame. Weißt du, wahre Christen machen keine Reklame für sich selbst. Sie leben mit Jesus. Und du wirst plötzlich merken, du, der geht auch regelmäßig dorthin mit der Tasche in der Hand und verschwindet da in dem Bau. So war es in Untergrund bei den Christen. Ich habe es miterlebt, diese Untergrundgottesdienste in Rumänien und in der Sowjetunion. Die gehen zwei und zwei. Verstehst du, so wie es heute gerade erlaubt ist heutzutage hier bei uns in Deutschland, zwei und zwei. Die gehen da, die spazieren, die unterhalten sich und plötzlich verschwinden sie um die Ecke. Und so habe ich in Rumänien bei Hermannstadt auch eine Gemeinde gefunden. Wir haben Bibel geschmuggelt damals und wir wussten, die Gemeinde oder dieses Missionswerk hat uns keine Adresse gegeben, wo sollen wir die Bibeln ablassen. Der hat gesagt, ihr seid Pfingstler, ihr glaubt an den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird es euch zeigen. Und dann sind wir in der Stadt hingefahren und dann haben wir aufgepasst, wo gehen die Leute hin, wo gehen immer zwei und zwei zusammen. Das war so unsere Abmachung, was wir gemacht haben. Da gehen sie und dann verschwinden sie. Und da sind wir auch hingegangen und sind auch verschwunden. Und so kamen wir in eine Gemeinde, die wirklich voll Heiligen Geistes war. Die waren versammelt, zwei und zwei. Zusammelt der Herr die Seinen, zwei und zwei. Ja, zwei werden des Weges gehen, einer wird angenommen werden, der andere nicht. Zwei werden auf der Mühle mahlen, der eine wird angenommen und nicht. Und die Frage ist, werde ich es sein, wirst du es sein? Es ist wichtig, dass wir bereit sind. Die Gemeinde Jesus ist eine unsichtbare Gemeinde. Nur der Herr kennt die Seinen, die mit dem Himmel verbunden sind, die wirklich Funkkontakt haben. Der Herr selbst tut hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig werden. So steht es in der Bibel einmal. Nicht nur, dass sie Mitglieder aufnehmen, nein, der Herr tat sie hinzu. Mit dem Herzen, mit der Seele, mit dem Geist. Ja, mit allem, was sie hatten, sogar mit ihrem Vermögen. Der Herr tat sie zu der Gemeinde. Ja, ich predige hier zurzeit, wir werben wie wahnsinnig in den Medien, versuchen einfach unsere Predigten und das Volk zu bringen, dass die Menschen Gottes Wort hören, höre des Herrn Wort und so weiter. Ich kenne die meisten gar nicht, ich sehe sie meistens nicht. Ab und zu mal schreibt mir einer oder jemand überweist eine Spende und danke, ich bin gesegnet worden durch deine Predigten, aber das ist auch alles. Aber ich weiß, im Himmel werden so viele Menschen registriert sein, die hier durch unsere Predigten zum Glauben gekommen sind, an Jesus sich festgenagelt haben. Wichtig ist, dass der Himmel die Menschen kennt. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich habe aufgehört zu zählen und Gott hat verboten, Menschen zu zählen, wie viele waren bei euch in der Gottesdienst oder wie viele Menschen habt ihr da und so weiter. Nein, ja, der Herr kennt die Namen seines Volkes und der Herr weiß, wer im Buche des Lebens steht und wer nicht. Wir müssen bei Gott registriert sein, ihr Lieben. Das ist so wichtig, der Heilige Geist. Gott macht es, ja, aus den Heiden, die Nation Gottes, zum Volk Gottes, das aufsteht wie, ja, wie ein Phänomen, wie ein Phönix aus dem Staub. Der Herr sammelt die Gemeinde und darum sind jetzt auch alle Gottesdienste geschlossen. Kirchen geschlossen, weil Gott die Leute jetzt sammelt. Er sammelt sie. Die versammeln sich zu Hause und sagen, guck mal, wir beten jetzt hier. Wir loben hier den Herrn. Ich musste hier vor Jahren mal jemanden beerdigen aus der Wilmersdorfer Straße, dort aus der Gegend, glaube ich, Wilmersdorf ist es, oder Charlottenburg, beerdigen. Und die Leute wünschen sich unbedingt einen Pastor. Und ich habe mich gefragt, warum wollen die nur einen Pastor haben? Die haben bestimmt eine Gemeinde, wenn die gläubig sind und eine gläubige Beerdigung wollen, die müssen einen Pastor haben irgendwo. Nein, ich komme dann hin, bin erstaunt, nehme diese Daten auf zu der Beerdigung und dann sagte ich, ja Geschwister, habt ihr keine Pastor, kein Gemeinde? Nein, wir sind gemeindegeschädigt. Und sie sind gemeindegeschädigt. Und heutzutage laufen so viele Gemeindegeschädigte durch die Gegend, überall hier in Berlin und in Deutschland und überall Kirchen geschädigt, Gemeindegeschädigt, was auch immer ist. Aber, und dann haben sie mir einen Pfingstjubel rausgeholt und ihre Bibel, ihre Andachtsbibel, die war angemalt, ja, bunt, grün und rot, das sehe ich heute noch so, zu Verheißungen und Gebote unterstrichen. Wir lebten im Glauben. Wir hatten keine Gemeinde, aber wir hatten Jesus. Wir hatten keine Gemeinde und wir haben unser Jesus nicht aufgegeben, auch wenn wir Gemeinde geschädigt waren. Ja. Die Türen werden verschlossen. Und es zeigt sich, wer Leben in sich hat, wessen Lampe brennt, wer Glauben an Gott hat. Das zeigt sich jetzt. Ganz klipp und klar. Die Türen sind verschlossen und die werden noch dichter gemacht. Glaub mir das. Vielleicht bleiben sie sogar für das ganze Jahr geschlossen. Die Bibel sagt, lass dich erneuern. Römer Kapitel 12. So wie der Frühling die Natur erneuert. Pass dich der Zeit an. Pass dich den Lauf der Dinge an. Lass dich wieder neu motivieren. Lass dich erneuern durch den Heiligen Geist. Lass das, dass der Heilige Geist dich verändert. Und wenn er dich verändert, verändert auch deine Umgebung. Plötzlich grünst du, plötzlich kommen die Spatzen, plötzlich wird's gepfiffen und gesungen, plötzlich bist du lustig und fröhlich, plötzlich blasst du keine Trübsal mehr. Bleib nicht bei dem Alten. Gott will eine neue Schöpfung, das Alte soll vergehen, was alles war bisher. Lass es liegen, lass es links liegen. Komm heute noch in die Arche Gottes, in die Arme des Herrn. Bald ist die Türe zu, die Türe ist jetzt noch ein Spalt offen. Noah ruft, komm heim, verlorenes Kind. Bald wird die Tür zu sein und niemand wird diese Tür öffnen. Bald wird die Tür von Gott selbst geschlossen, diese Archetür. Und niemand tut mehr auf. Politiker vertrösten uns, ja, das werden wir noch alles nachholen. Ich höre gerne diese Nachrichten, was sie alles so verzapfen. Wir werden noch alles nachholen, auch die Wirtschaft. Leute, Kaufleute, macht euch keine Sorgen, wir werden noch alles nachholen. Wer glaubt, wird selig. Ja, wir werden alles nachholen. Doch was verloren ist für mich, das ist verloren. Was du verpasst hast, verpasst. Was nicht mehr da ist, ist nicht mehr da. Du kannst nicht mehr nachholen. Du kannst deine Jugend nicht mehr nachholen. Deine Kindheit nicht mehr nachholen. Das glückliche Leben nicht mehr nachholen. Vor Monaten haben wir auch als Gemeinde hier Werbeverträge gemacht mit verschiedenen Online-Diensten, damit unsere Predigt, ja, überall gehört wird. Und zurzeit, ja, wir haben Verträge gemacht fürs ganze Jahr sogar. Wir wollen fürs ganze Jahr. Wir wussten das alles gar nicht, was das kommt. Aber wir haben im Glauben gemacht. Jemand hat uns einen Betrag gespendet für, ganz bewusst, für die Veröffentlichung der Predigten. Wir wussten zuerst gar nicht, wie wir das verwenden sollen im letzten Jahr. Aber Gott hat uns gezeigt, macht Verträge, werbt, solange ihr werben könnt. Bald wird man nicht mehr werben können. Und wir haben es gemacht. Und in diesen Tagen hören Tausende diese Botschaften im deutschen Sprachraum und darüber hinaus. Betet, und das ist mir ein Anliegen heute Morgen, betet, Geschwister, dass so viele Menschen von Gott noch berührt werden mögen, dass die Menschen angesprochen werden, dass sie so einen Weckruf bekommen haben, dass sie sagen, ja, wir müssen ernst machen, es wird ernster und ernster und ernster, es wird später und später und immer wieder später. Ich weiß niemand, kommt zu Gott ohne den Heiligen Geist, ohne das Ziehen und Wirken des Heiligen Geistes. Aber wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in diesen Tagen. Oh, lieber Vater, zieh die Menschen hierher. Nicht zu uns in der Gemeinde, sondern dass sie die Predigten hören. Dass sie die Predigten vielleicht runterladen und die Predigten vielleicht weitergeben an andere Menschen. Wir halten die Predigt nicht nur für uns. Wir möchten die Predigten verbreiten. Und ich möchte bei dieser Gelegenheit gleichzeitig noch etwas sagen. Wenn ihr ältere Geschwister irgendwo kennt, in eurer Umgebung habt, die kein Internet haben, die kein Smartphone haben, die Predigten nicht hören, willst du sie verhungern lassen geistlich? Ich möchte dir einen Rat geben. Wir haben uns entschlossen als Gemeinde hier, jemand in der Gemeinde macht es, regelmäßig verschickt die, kopiert die Predigten auf und brennt das auf CD, damit die Leute auch Gottes Wort haben. Deine Omi, dein Opa, ja, der nicht kein Computer hat und keinen Zugang zum Computer hat, vielleicht im Tal der Unwissenden wohnt, wo kein Empfang ist von Internet oder dergleichen. So, wir schicken gerne kostenlos eine CD zu, solange diese Dürrezeit ist, dass die auch was haben, dass sie auch Gottes Wort hören. Jede Woche werden all die 4 Predigten zusammengezogen und auf eine CD gebrannt. Und das machen wir kostenlos. Wir möchten den Menschen dienen, denn uns ist so wichtig, dass einem Menschen gedient wird, wenigstens einem einzigen Menschen. Wenn einem Menschen gedient wird, dann haben wir der ganzen Welt gedient. Wenn Und wichtig ist, dass du nicht nur ihre Adresse mitteilst, wir wollen keine Adressen sammeln, du musst die Leute selber fragen. Wichtig ist, dass du die Leute fragst, Umi, willst du die Predigt von Pastor Matudis haben? Wir hören es im Internet und wir kennen diese Predigt schon ein bisschen, wir haben schon diese Predigten gehört. Du musst sie fragen, wir wollen es uns niemand aufdringen. Ja, Gottes Wort drängt sich niemand auf, ist eine freiwillige Sache. Frag sie, wenn sie es wollen, teile uns ihre Adresse mit, auf Mail oder sonst auch wie immer. Und ich werde dann veranlassen, dass es deinen lieben Leuten zugeschickt wird, das Wort Gottes. Und vielleicht kannst du sogar selber brennen, CDs, und kannst selbst in deinem Freundeskreis die CDs verbreiten. Das ist ja deine Sache. Missioniere, solange es Zeit ist. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Leute, wacht auf, wir sind im Dritten Weltkrieg. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir noch so viele Menschen mit dem Evangelium erreichen dürfen und wir erreichen tagtäglich, auch jetzt in diesem Zustand, wo diese Welt in so eine Panik geraten ist. Herr Jesus, wir haben der Welt was zu sagen. Es ist ein Alarmzeichen, es ist eine schwere Stunde und so weiter. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Etwas Großes bahnt sich an, das sehen wir, lieber Heiland. Und wir möchten noch so viele Menschen wie möglich retten mit der guten Botschaft, ihnen einfach einen Rettungsring zuwerfen. Halleluja. Und ich möchte auch den Menschen, die jetzt dieser Predigt zugehört haben, Herr, weck sie auf, zeig ihnen, wie viel Öl in ihrer Lampe ist, den geistlichen Stand, zeig, ob der Heiler noch mitgeht, ist der Heiler noch bei ihnen. Herr, benütze diese Predigten als einen Weckruf. Dein Wort wird nicht leer zurückkommen, lieber Gott. Ich danke dir, ich danke dir. Heiliger Geist, berühre gerade jetzt die Herzen der Menschen, die deine Hilfe brauchen. Oh Gott, ich bitte dich von ganzem Herzen. Herr, ich lege auf meine Hände glaubensvoll auf sie, in Jesu Namen, auch wenn sie es nicht sehen. Aber ich tue das im Glauben, im Gottvertrauen, während die Kerze noch brennt. Halleluja, Heiland, du berührst die Seele. In deine Wunden werden sie geheilt. In deine Wunden bekommen sie Hoffnung. In deine Wunden bekommen sie Frieden. Lieber Vater, halte deine Kinder fest, dass sie gerade den Sturm, in dem wir hier gerade jetzt alle miteinander sind, dass sie überleben und dass sie nicht verhungern und verdursten, Herr, dass sie nicht umkommen. Herr, sie möchten vielleicht ihre letzte Mahlzeit machen, wie diese Witwe da in Sarepta, aber lieber Gott, der Prophet kommt vorbei, der Prediger kommt vorbei und der sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. O Heiland, berühre meine Lieben, wo sie auch jetzt sind, weltweit, weltweit, überall in jedem Winkel, jeder Erde, wo keiner mehr hinkommt, da kommst du, lieber Gott, hin. Ich preise dich von ganzem Herzen. Segne uns an diesem Tag. Amen.